Gott erfüllt Lebenswünsche, ganz gewiss. Gut, lasst uns wirklich diesen Punkt, was ich gerade gemeint habe, was auch Steffi gesagt hat, lasst uns diesen Geist von Lobpreis, von Einheit, von Hunger nach Gott mitnehmen Sonntag. Das ist wirklich so die Chortruppe, die wir so hier sind. Und dann sonntags sind da noch immer, keine Ahnung, 10, 15 Gäste da, die mal reinschneiden, mal nicht. Lasst uns prägen, sagen, so sieht unsere Gemeinde aus. Das ist die Kreative, die hat Hunger, die ist radikal für Gott. Nicht, die ist nicht toll in sich, aber die hat, will einfach alles von Gott. Und das ist gut. Und das passt fantastisch in den Prenzlauer Berg. Amen dazu, Christoph. Danke. Genau. Gut, und dann gibt es noch die zwei Wahrheiten, die mir für heute wichtig sind. Die eine Wahrheit ist genau das, was wir gerade merken. Und die spielen sich nicht gegenseitig aus. Die eine Wahrheit ist, dass Gott absolut daran interessiert ist, dich mit Leidenschaft zu überfluten, dein Herz in Einklang mit seinem zu bringen. Und er sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin da, ich glaube an dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist ein Teil des Lebens mit Gott, was wir schon am ersten Abend am Freitag gesagt haben. Paulus sagt, er hat mich errettet, genau deswegen, weil er dich will. Nicht für eine Aufgabe, sondern weil er dich will. Weil er dich leidenschaftlich will, weil er will, dass es dir gut geht, weil er die Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Genauso wahr und überhaupt nicht irgendwie im Kontrast dazu, ist der zweite Teil, was Paulus sagt, und er hat mich berufen mit heiligem Ruf. Er will dich und dann will er dich gebrauchen. Er will sein Reich aufbauen, seine Herrlichkeit auf dieser Erde. Wir werden in Zukunft uns das nochmal konkreter anschauen. Wirklich, Gott bringt sein Reich auf diesem Planeten Erde. Der Tag kommt, der große König kommt und er wird auf diesem Planeten Erde. Und wenn Berlin nicht zerstört ist, wenn New York nicht zerstört ist, wenn die Prignitz nicht zerstört ist durch irgendwelche endzeitlichen Geschehnisse, wird es diese Stadt geben, es wird diese Dinge geben und der König Jesus kommt auf diese Erde. Und wir bauen jetzt schon sein Reich auf dieser Erde. Wir bauen Dinge, wir wirken Dinge, die sein Reich etablieren und der König wird auf diesem Planeten herrschen. Hey, wenn wir nicht sterben, bevor Jesus kommt, dann wirst du nicht im Himmel sein. Dann wirst du nie im Himmel gewesen sein, dann wirst du auf Erden sein, weil es geht um die Erde. Der König kommt auf die Erde. Wir sind die Ewigkeit nicht irgendwo weg im Himmel. Der König kommt auf die Erde. Gott bringt sein Reich auf diese Erde. Das ist die Richtung. Amen. Er beruft uns mit heiligem Ruf. Und wir fassen heute mit einer Geschichte einfach die Dinge des Wochenendes zusammen. Schlagt mal auf das Buch Nehemia. Schwer zu finden. Es ist vor den Psalmen. Psalm ist ungefähr in der Mitte. Wenn ihr in Psalm seid, blättert ein bisschen zurück. An Hiob vorbei, noch ein bisschen zurück. An Esther vorbei und dann kommt Nehemia. Wir gehen direkt in Kapitel 1 und ich lese euch das vor. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Folgendes ist passiert. Israel, das Volk der Juden, wurde aus ihrem Land fortgeschleppt. Die meisten wurden fortgeschleppt nach Babylon und sind dort jetzt im Exil. Ein ganzes Volk wurde verfrachtet und in ein anderes Land gebracht. Und Nehemia ist dort in Babylon. Er hat ein öffentliches Amt. Er ist ein Mann, der mit Gott lebt. Aber er ist beim König am Hof von Babylon, des Königs dort, ist er am Dienen. Also er hat dort eine Aufgabe. Und jetzt kommt einer von seinen Brüdern aus Jerusalem, aus der Gegend, wo ihr Volk gelebt hat, aus Jerusalem. Und er fragt sie, wie geht es den Juden? Wie geht es den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren? Und wie geht es Jerusalem? Vers 3. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Es ist einfach ein Fakt. Hey, das habe ich in Jerusalem gesehen. Das ist, was gerade in Jerusalem ist. Vielleicht hörst du so etwas in den nächsten Wochen, was wir von Tabea gehört haben. Ich war in Indien. Ich habe auf den Straßen dort gesehen, Frauen, die verkauft worden sind in diese Straßen. Vielleicht hörst du von einem Bericht von Afrika, von Japan. Vielleicht hörst du was aus Marzahn, aus Schöneberg, von alleinerziehenden Müttern. Was auch immer. Du hörst was, ein Sachverhalt, wie er sich irgendwo auf dieser Welt, wie es sich verhält. Vielleicht hörst du es in den Nachrichten, vielleicht liest du davon. Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. als Nehemia das hört, bricht sein Herz. Er hört etwas und der eine hört vielleicht was von Indien, er merkt, es berührt ihn. Der andere hört es und es bricht dein Herz. Du hörst etwas, wo Leute in Not sind, wo Leute Hilfe brauchen. Du siehst eine alleinerziehende Mutter, du siehst, was Miri gestern erzählt hat, im Kinderhospiz. Du siehst Dinge und du merkst, es bricht dein Herz mehr als andere Dinge dein Herz brechen. Genau das ist Nehemia passiert. Nehemia Kapitel 1, er bekommt etwas mit und es bricht sein Herz. Es muss nicht unbedingt dein Herz brechen, das ist mir ganz wichtig. Es kann auch umgekehrt sein. Du hörst von etwas, du hörst jemand von Gemeindegründung erzählen und du merkst, in deinem Herzen steigt was auf. Der eine hört sich das an und denkt, ach, hört sich gut an. Du spürst Gemeindegründung, in dir fängt was an zu brennen und du denkst, ey, das sollte ich doch machen. Oder du siehst, wie Oliver eine Gitarre, du siehst Lobpreis und denkst dir, Oliver, der guckt gerade ins IHOP rein, immer bei Kansas City und er sieht es und es bricht nicht sein Herz zum Negativen, sondern er sieht es und er merkt, hey, das hat doch was mit mir zu tun. Ich sehe, wie die im Geist da reingehen in Lobpreis und er merkt, das hat was mit mir zu tun. Es muss nicht nur dein Herz brechen, weil du merkst, oh Mann, dass Barmherzigkeit über dich kommt. Es kann auch sein, dass dich etwas zu tief begeistert, aber auf jeden Fall ist es die Tatsache, dass du etwas mitbekommst und dass dein Herz darauf reagiert. Dass du merkst, dein Herz gerät in Emotionen und du merkst, Mann, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das sind Träume, das sind die Dinge, die wir aufgeschrieben haben. Wiederherstellungszentrum, Kindercafé, all diese Dinge, die in unserem Herzen sind. Medien, Kunst, Kunstproduktion, Medienproduktion, wo du merkst, das macht was in dir und du hast das Gefühl, das hat doch was mit meinem Leben zu tun. Vielen Dank. Es bricht sein Herz. Wie gesagt, es darf dein Herz auch begeistern. Und dann Vers 11. Wir lassen ein paar Verse aus. Vers 11, er betet zu Gott, also er hört es, es bewegt sein Herz. Und dann Vers 11, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Er merkt, etwas spricht sein Herz an. Es kann dein Herz brechen oder es kann dein Herz begeistern. Du spürst, das hat was mit mir zu tun. Und er fängt an zu beten und sagt, Herr, ey, lass mich ein Teil der Lösung sein. Herr, lass mich jemand sein, der Gemeinden gründet. Herr, lass mich jemand sein, der auf einem Hof lebt, in Häusern lebt und wo ein Herstellungszentrum ist, wo Menschen wiederhergestellt werden. Herr, lass mich jemand sein, der so in Anbetung dient, wie diese Leute in Anbetung dienen. Herr, lass mich jemand sein, der Seelsorge auf einem Niveau anbietet, dass Menschen frei werden danach. Herr, lass mich jemand sein, der nach Indien geht, der nach Afrika geht. Herr, lass mich jemand sein, der Musik auf einem Niveau produziert und bereitstellt, Equipment. Lass mich ein Teil dieser Lösung sein. Nehemia sagt, ich möchte Teil der Lösung sein. Ist es das, was wir irgendwie am Wochenende vernommen haben? Du hast gemerkt, irgendwas ist in deinem Herzen. Und wir spüren doch diesen Ruf, hey, gibt es irgendjemanden, der sagt, ich will Teil der Lösung sein? Dürft gerne. Wer nicht, muss das Wochenende wiederholen. Nein, wir wollen Teil der Lösung sein. Wir wollen mitmachen an dem, was Gott macht. Ob es dein Herz bricht oder ob du begeistert bist von etwas, genauso geht es Nehemia. Und dann vergeht einige Zeit. Kapitel 2. Es geschah im Monat Nissan im 20. Jahr. Ganz interessant, wir sind noch im gleichen Jahr. Ich glaube, das ist ein prophetisches Wort. Im gleichen Jahr noch, aber jetzt im Monat Nissan. In meinen Fußnoten, der Monat Nissan ist der 7. Monat, jetzt nach jüdischem Kalender, das ist März, April, das ist nicht wichtig. Aber der Monat Kislev ist der 3. Monat. Das heißt, 4 Monate später. Also es ist eine Zeit vergangen. Es kann ein paar Tage sein, ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich glaube, dass Gott uns sagt, es gibt Dinge, die wir spüren, was auch Martin gestern gesagt hat, die Phase, in der wir sind, wir zeichnen Pläne, wir merken, das hat was mit mir zu tun. Ich will Teil der Lösung sein. Herr, achte auf mein Gebet. Er hat auf dein Gebet gehört in diesen Tagen. Ich möchte Teil der Lösung sein. Und es vergeht etwas Zeit, in diesem Fall 4 Monate. Aber nach 4 Monaten, also wie gesagt, vor 4 Monaten hat er gebetet, Herr, gib mir Barmherzigkeit für diesen Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Dann denkst du, als er das nächste Mal den Becher bringt zum König, dass Gott was macht. Aber er macht nichts. Aber 4 Monate später, als der Mundschenk an den Hof des Königs kommt, heißt es folgendes in Kapitel 2. Und es geschah im Monat Nissan des 20. Jahr des Königs, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Also entweder hat er 4 Monate nicht gedient dort, oder der König hat nicht gesehen, dass er traurig war, weil sein Herz war zerbrochen über 4 Monate lang. Also entweder er war nicht zum König gerufen 4 Monate lang oder der Zeitpunkt war noch nicht gekommen. An diesem Morgen sieht der König, dass Nehemia traurig ist. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Und Nehemia denkt sich, wieso hast du mich das nicht vor 4 Monaten gefragt? Es arbeitet schon 4 Monate in mir. Du denkst manchmal, wieso öffnet sich die Tür nicht, was wir gestern gehört haben? Manchmal haben wir schon was, die Tür geht aber noch nicht auf. Kein Problem. Die Tür wird zum richtigen Zeitpunkt für jeden Einzelnen von uns aufgehen. Amen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Das ist ein Augenblick, jetzt sagt Nehemia, in diesem Augenblick, also so heißt es hier, kommt was auf ihm. Da kommt ein Schrecken, eine Kühnheit auf ihn, in ihm. Jetzt ist dieser Augenblick, er hat was bewegt über 4 Monate. Er hat es vage formuliert, er hat gemerkt, irgendwas habe ich damit zu tun, dass es den Leuten in Jerusalem, dass es der Stadt, aus der ich komme, nicht gut geht. Jetzt kommt die Frage, was ist eigentlich los? Und jetzt sagt er nicht, ach ja, nicht so wild irgendwie, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, sondern es kommt eine Eindeutigkeit in ihn und er sagt, und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Er spürt diese ganze Kraft in ihm und er sagt, hey, wieso sollte ich nicht bedrückt sein? Wieso sollte ich nicht bedrückt sein, wenn in Indien, wenn in Afrika, wenn in Marzahn, wenn ich Dinge sehe vom Lobpreis, wo andere sind, ich habe einen Ruf dazu. Und er sagt zum König, das bedrückt mich. Und ich merke, dass ich Teil dieser Lösung bin. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Also wenn dieser König nicht vorbereitet ist, wenn diese Situation nicht vorbereitet ist, dann weiß ich nicht, wie eine vorbereitete Situation aussieht. Er macht einfach sein ganz normales tägliches Geschäft. Auch hier die Ermutigung, mach, auch wenn du in diesen Tagen was gemerkt hast, gespürt hast, zu was Gott dich beruft, wenn du merkst, das hat was mit mir zu tun, mach morgen, brüte es in deinem Herzen, halt es auf jeden Fall fest, bind es auf dein Herz, aber mach morgen das, was dran ist. Wenn du Mundschenk des Königs bist, dann sei morgen früh Mundschenk des Königs. Die ganze nächste Woche, die nächsten 4 Monate, die nächsten 2 Jahre, wie auch immer, aber brüte es in deinem Herzen. Es kommt der Zeitpunkt, wo die Frage gestellt wird, was ist eigentlich auf deinem Herz? Und dann sagst du es und dann sagt der König nicht, ach ja, ist ja interessant, aber hat mit mir nichts zu tun, weil was kümmert diesen König Jerusalem und die Last auf des Mundschenks Herzen? Überhaupt nicht eigentlich. Aber er fragt ihn, also um was bittest du mich? Da betete ich zum Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt, wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stroms mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als der Augenblick kommt, ist Nehemia vorbereitet. Er weiß ganz genau, was er braucht. Ich brauche Briefe an die Statthalter, damit ich durchziehen kann. Ich brauche Holz. Der Verantwortliche über dem Holz ist Asaf. Ich habe mich informiert. Ich brauche Holz von Asaf, ich brauche Balken für das Haus, für das Tempelhaus. Ich brauche Material für das Haus, in dem ich leben werde, in Jerusalem. Nehemia war schon dort. Er hat die Zeit nicht gewartet und Däumchen gedreht und Mundschenk gespielt, sondern jeden Tag, wo er Mundschenk war, hat er sich vorgestellt, er hat sich ausgemalt, was er tun möchte. Er wusste genau, ich muss nach Jerusalem, ich muss dort wohnen. Wenn ich dort wohnen will, muss das Haus repariert werden. Wenn das Haus repariert werden will, brauche ich Holz. Wer hat Holz? Asaf. Wer kann Asaf sagen, dass ich Holz brauche? Der König. Er war ready. Und in dem Augenblick, wo die Tür sich öffnet, weiß er, was es braucht und weiß er, was er tun möchte. Er war vorbereitet für den richtigen Augenblick. Und das ist genau, was Gott uns auffordert. Wenn wir jetzt was spüren, nicht selber hineinpushen, treu Mundschenk sein, wenn das die Aufgabe ist, wo du bist, aber gleichzeitig vorbereiten, Dinge vorbereiten in deinem Herzen, überlegen, was braucht es. Und dann kommt der Zeitpunkt und dann öffnet Gott die Tür und dann gehst du hindurch. Gott versorgt und gibt Gunst. Jetzt geht es los. Amen. Vers 10. Und als Sanballat, der Horoniter, was auch immer das ist, und Tobija, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Diese Realität müssen wir auch vor Augen haben. Wenn der Zeitpunkt kommt, das ist, was Martin gestern gesagt hat, du hast Visionen, du hast sie durchdacht, du hast sie durchträumt, du weißt, was du tun möchtest, der Zeitpunkt kommt, dass Gott sagt, geh los, dann gibt es einen Horoniter in deinem Umfeld, dem es ganz gewaltig stinkt, dass du losgehst. Es gibt jemand in deinem Umfeld, und ich meine nicht unbedingt Menschen, sondern es gibt im Geistlichen Dinge, die dagegen sind, dass du die Mauern von Jerusalem aufbaust. Als Sanballat das hört, bereitete es ihm großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Es bereitet ihm genauso großen Verdruss, wenn du dich aufmachst nach Indien, nach Malawi, nach Marzahn, in Richtung Lobpreis, ein Hausprojekt, ein Hof, Kunst, was auch immer dein Ruf ist. Wenn du dich aufmachst, Schuhproduktion, Design, Business, Kingdom Businesses, wenn ihr euch aufmacht, wenn wir uns aufmachen in diese Richtungen, gibt es jemanden, dem das großen Verdruss bereitet. Und das ist, was wir gestern gehört haben. Das ist real. Freunde, so real es ist, dass Gott uns liebt und uns badet mit seiner Liebe, was wir gerade hatten. Und Moni, das war ganz interessant, was wir gestern, sie hat gesagt, sie war vor ein paar Wochen in einer Gemeinde, die super aufgestellt war, die super organisiert war, wo sie gedient haben mit Wolfhard zusammen. Und sie hat gesagt, das war super, also eine super Gemeinde. Und sie sagt, sie hat nicht einmal in diesen Tagen, wo sie die Konferenz dort gehalten haben, die Gegenwart Gottes so gespürt, wie bei unserem Vorgebet gestern hier und dann im Lobpreis hier. Sie hat gesagt, ihr habt so einen Schatz von Gottes Kraft in eurer Mitte, den haben wir. Wir haben wirklich einen Schatz von Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Ja, wirklich. Amen dazu. Freunde fürs Leben. Es ist wirklich so. Das ist eine Realität. Wir haben diesen Schatz Gottes, aber wir sind auch im Krieg. Diese Welt, dieser Planet, auf dem wir sind, ist nicht der Garten Eden. Es ist nicht der Garten Eden. Es ist ein Schlachtfeld. Und wenn wir uns aufmachen, den Traum, den er in unser Herz legt, auch wenn er ihn vorbereitet hat, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn wir uns aufmachen, dann bringen wir Licht in die Finsternis. Dann machen wir uns auf, Licht in die Finsternis zu bringen. Und das ist nicht neutral. Das ist nicht ein Spaziergang und ich spaziere hinein und bringe ein bisschen Licht, sondern es ist wirklich so, wir stehen in einem Krieg und es wird Widerstand geben. Der Feind will das nicht sehen. Gut, er geht nach Jerusalem, er kommt dort an, er erzählt den Leuten erstmal nicht, er schaut sich genau die Stadt an, er guckt nochmal genau, was muss getan werden. Jetzt weiß Nehemia genau, was getan werden muss. Jetzt kommt der nächste Punkt in Kapitel 2, dem Feind gefällt das nicht, Nehemia sammelt das Team. Kapitel 2, Vers 17. Jetzt sind die Leute da. Es kann sein, dass es wir als Gemeinde sind, es kann sein ein Projekt, was Gott dir aufs Herz gibt, du merkst, hey, alleinerziehende Mütter ist wirklich auf meinem Herz. Ich starte was in die richtige Richtung. Es ist bestätigt, es geht los, der Zeitpunkt ist gekommen, Versorgung ist da, ein bisschen Widerstand ist da, du sammelst das Team. Nehemia sammelt das Team, Vers 17. Und ich sagte zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Da ist so viel Wahrheit drin, da könnte man eine ganze Predigt allein über diese Verse machen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ist das Team da. Dann erzählst du von deiner Last auf deinem Herzen, sagst, ey, bricht euer Herz nicht, wenn ihr Marzahn seht, die Hochhäuser, und dann wirst du 5 Leute finden, die sagen, ja Mann, wir brauchen die kreative Marzahn. Und dann sagen wir, ja genau, wir brauchen die kreative Marzahn. In diesen Hochhausblocks da drüben, Greifswalder Straße, da brauchen wir einen Außenposten der Gemeinde. Und dann wird es 5 Leute geben und alle sagen, ja, das stimmt. Und dann erzählst du von der Gunst, wie Gott dich geführt hat. Du erzählst deine Geschichte und Leute werden spüren, hey, das, was du in deinem Herzen hast, das stimmt mit mir überein. Und sie werden mit dir mitgehen. Vertrau darauf, Gott sammelt das Team. Du verkündest das Team und er sammelt das Team. Sie werden sagen, das ist genau mein Ruf. Wenn du ein Pionier bist, musst du es kommunizieren. Du musst deine Führung erzählen, du musst erzählen, wie Gott dich geführt hat. Es ist das Wagnis, dass du es 10 erzählst und 3 sagen, blöde Idee, das tut weh. Aber 7 werden sagen, oder 3, egal. Aber es wird Leute geben, die werden sagen, das ist genau das, wozu Gott mich berufen hat. Es ist so, Leute, die zu Pionieren gerufen sind, die gehen vorne ran Und mit ihrer Gabe wecken sie was, was in den Herzen der anderen drin ist. Und du musst es kommunizieren und andere werden spüren, dass das Feuer in ihnen anbrennt, weil du es kommuniziert hast. Wenn du ein Pionier bist, und wir sind eine Gemeinde von Pionieren, das ist der Ruf auf unsere Gemeinde, wir werden viele Dinge pionieren. Wir werden viele Dinge aufbauen. Im Business, in Gemeinden, in Mission, in diesem Land, in dieser Stadt, in den Nationen dieser Welt. Wir bauen Dinge auf. Es gibt hier viele Pioniere in unserer Mitte. Wir werden Pioniere zurüsten und trainieren. Und du wirst verkünden, was auf deinem Herz ist. Und Menschen werden sich zu dir gesellen und ihr werdet losgehen. Amen. Amen. Wir sind eine apostolische Gemeinde, eine Gemeinde, die aufbaut. Vers 19. Der Horoniter ist wieder da. Sanballat und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber. Als sie davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Wenn du dein Team sammelst, guck mal, erster Punkt, Nehemia hatte sich entschieden loszugehen. Widerstand. Wenn du dich entscheidest loszugehen, wirst du ganz persönlich Widerstand erleben. Dann bist du durch, es geht los, die erste Phase kommt. Jetzt sammelst du das Team. Du bist ermutigt, bist weitergegangen an den Punkt, dass du jetzt das Team sammelst. Jetzt steht das Team bereit. Sanballat, der Horoniter, kriegt davon mit, dass du in die nächste Phase eingetreten bist. Garantiert. Und er wird wiederkommen und er spottet. Er sagt, das ist doch voll die dumme Idee. Wer braucht die kreative Marzahn, Alter? Niemand. Wer... Das mit Malawi funktioniert nie. Deine Kingdom-Business-Idee, die wird floppen. Er spottet über dich. Er sagt, guck dich mal an. Du bist der Letzte oder die Letzte. Er zeigt dir dein Leben, er zeigt dir deine ganzen Schwächen. Er weiß genau, wie er sie dir aufmalt. Er bringt noch ein paar alte Freunde, ein paar alte Erinnerungen, ein paar Messages und du plötzlich denkst du, ob ich wirklich dazu berufen bist. Sanballat, der Horoniter, kommt garantiert nochmal und wird wieder gegen dich gehen. Wenn das nicht funzt, dann kommt er mit einer anderen Strategie. Dann sagt er, willst du dich empören gegen den König? Dann klagt er dich an, dann verleumdet er dich. Dann sagt er, deine Motivation ist falsch. Du willst dich empören gegen den König. Er bringt immer Dinge. Er klagt an, er verleumdet, er weiß nicht wie. Er probiert alles auf allen Ebenen, um dich zu entmutigen, um dich kaputt zu machen, dass dieser Plan nicht zustande kommt. Es ist gut, wenn wir das wissen. Das gehört genauso dazu. Das, was wir gestern gehört haben. Widerstände werden kommen. David ist zum König berufen, 1. Samuel 30. Aber David, als der Frust kommt, als die Herausforderungen kommen, stärkt er sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist was wir mitnehmen müssen in die nächsten Wochen. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Wenn du alleine losgehst, wenn ihr als Team losgeht, wenn wir als Team losgehen, lasst uns stärken, lasst uns die Dinge umarmen, lasst uns die Dinge festmachen und lasst uns dem Feind widerstehen. Hey, und er kommt wahrscheinlich sehr alltäglich, banal, so dieses, was du kennst, ein bisschen Stress in der Ehe, ein bisschen Stress hier, ein bisschen Druck auf Arbeit, ein bisschen Frust hier. Es ist so fast nicht erkennbar. Es ist manchmal nicht so, der große Horoniter, Goliath steht vor meiner Tür und jetzt, ich habe es erkannt, sondern es ist so, warte mal, 7 Uhr morgens, ich bin noch gar nicht ready irgendwie dafür und es fühlt sich gar nicht so an wie ein geistlicher Angriff, es fühlt sich so alltäglich an, so frustig, so gar nicht wie geistlich. Und das ist aber genau das, wo wir lernen müssen, das wahrzunehmen. Was Martin gestern gesagt hat, im Alltag zu merken, warte mal, dieser Stress, den ich jetzt gerade wahrnehme, dieser Stress in meiner Family, in meiner Ehe, mit meinem Job, mit meinem Studium, mit der Geldsituation, mit meinen Nachbarn, was auch immer, das raubt mir meinen Frieden, das raubt mir meine Kühnheit, das raubt mir meine Entschiedenheit. Und das zu sehen, nicht sich zu beklagen, sondern aufzustehen. Gerne einen Augenblick frustriert zu sein, haben wir auch gehört. Aber dann wirklich sich zu stärken im Herrn und zu sagen, hey, ich erkenne das, ich durchschaue das und ich gehe weiter. Amen. Amen. Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, Nehemia hat sich wieder gestärkt. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wir werden uns aufmachen und bauen. Punkt. Das ist, was Nehemia sagt. Es geht los. Dann geht's los, sie fangen an zu bauen. Es ist eine erste Bauphase. Die Bauphase ist sehr gut. Dinge entwickeln sich. Kapitel 3, Vers 33. Ratet mal, wer kommt. Der Horoniter. Sanballat. Ey, wenn du das so durchliest, dann merkst du, er kommt immer wieder. Man hat wirklich das Gefühl, du merkst, hier ist Gottes Geschichte und dann gibt es diesen Sanballat und er kommt immer wieder. Der ist so uninteressant eigentlich, die Story geht gar nicht über ihn, aber er kommt immer wieder auf die Szene, immer wieder fuscht er rein und will mitmischen. Der nervt, genau. Sanballat, du nervst. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer tatsächlich bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Das interessiert gar keinen, dass Sanballat sich ärgert. Das ist sowas von uninteressant. Also weißt du, das kümmert uns wirklich nicht. Amen. Das ist so egal, dass er sich ärgert. Man merkt, wenn man das so im Fluss liest, dann merkst du, der Typ gehört da so nicht rein. Es ist so nicht seine Story, aber er versucht mitzumischen. Er spottet über die Juden und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es etwa heute vollenden? Wollen sie die Steine aus diesen Schutthaufen etwa zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Sanballat fängt auch an, Leute zu sammeln. Er sagt, hey, Sanballat mobilisiert auch nochmal. Er sagt, okay, wenn ich dich alleine mit Tobija und dem Araber nicht entmutigt kriege, ich sammle auch nochmal eine Crew, die dich entmutigt. Ich werde dich versuchen zu entmutigen. Sei ganz gewiss, wenn du losgegangen bist, wenn du das Team gesammelt hast, wenn du tatsächlich angefangen hast, die Mauer zu bauen, dann komme ich auch. Ich sammle auch eine Crew und ich werde dich strategisch versuchen zu entmutigen. Aber Paulus sagt, die Pläne des Feindes sind uns nicht unbekannt. Warum ist es da drin? Weil der Heilige Geist einfach sagt, ich zeige es euch schon davor. Ich bereite euch einfach schon vor. Hey, ich zeige euch den Plan. Das wird der Schachzug sein. Du wirst so ziehen, dann kommt Sanballat. Kein Problem, dann machst du so. Dann macht Sanballat so. Kein Problem, dann machst du so. Und plötzlich ist er schachmatt. Er weiß genau, wie das Schachspiel funktioniert. Er weiß schon, was Sanballat macht. Und er weiß genau, wo dein nächster Move ist. Und du gehst einfach mit ihm mit. Immer den nächsten Schritt. Und das kann mal sein, dass das Ziel dort ist. Aber weil Gott Sanballat sieht, macht Gott so und sagt, hierüber. Und er sagt, und jetzt hüpfen wir wie ein Pferd dorthin. Und du denkst, aber da ist die Vision. Aber Gott sagt, nein, so. Und er trickst den Feind aus. Er hat ein größeres Bild. Er setzt Sanballat schachmatt, ganz gewiss. Sanballat, Amen. Ja, lass uns für Jesus diesen Applaus geben. Amen. Was sie auch bauen mögen, dann sagen sie, wenn ein Fuchs darauf hinausspringt, er wird ihre Steinmauer niederreißen. Es wird einfach nicht funktionieren. Der Feind spottet sie. Sie bauen, was ist das, Vers 38, ne? Sie bauen konsequent weiter. Vers 38, wir aber bauten die Mauer weiter, so dass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. In diesem Moment, sie haben es ergriffen, sie bauen weiter, sie bleiben dran, sie lassen sich nicht entmutigen. Das Team hat eine Einheit, das Team weiß, das ist das Ziel, wir gehen voran. Das zählt für deine Vision, dein Team wird sich sammeln, dein Team wird ermutigt sein, dein Team wird stark sein, dein Team wird ihre Hände stärken, dein Team wird wissen, das ist unsere Aufgabe, sie werden gestärkt sein. Das gilt für uns als Gemeinde. Wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo wir merken, wir rufen ja, wir gehen vorwärts, wir merken, das ist es. Ist auch sehr, sehr gut so. Kapitel 4, wer kommt? Sanballat. Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber, jetzt schon zwei, Ammoniter und Aschoditer, also ganze Völker, hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritten machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig. Also sie waren schon zornig, jetzt werden sie sehr zornig. Die Arbeit schreitet voran. Die Gemeinde geht konsequent auf das Ziel weiter zu. Wir sind in Jahr 2 seit der Aussegnung. Wir gehen weiter Schritt für Schritt. Und Tag für Tag und Situation für Situation auf die Träume, auf die Pläne Gottes weiter zu. Die Kreative geht weiter zu. Der Feind sieht, dass die Breschen sich zu schließen beginnen und jetzt wird er sehr zornig. Genauso, wenn du was aufpasst, es kommt diese Phase, wo man merkt, okay, krass, die geht wirklich bald nach Malawi. Der geht wirklich bald nach Mazan. Die machen diese Schuhproduktion tatsächlich. Und er merkt, meine Zeit läuft aus. Er sieht, dass seine Zeit ausläuft. Und was er macht ist, sie schlossen sich zusammen. Er sammelt die Feinde. Er versucht, eine Allianz zu bilden. Sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung auszurichten. Er kommt und er versucht, Verwirrung auszurichten. Er will ablenken, vom Ziel ablenken. Ey, tausend und eine Situation, die dir den Blick rauben sollen von dem, was Gott gerade mit dir tut. Er bringt Verwirrung. Er sammelt die Armeen und versucht, Verwirrung ins Feindeslager zu bringen. Die sind gut. Hört mal, was sie machen. Da beteten wir zu unserem Gott und wir stellten eine Wache auf gegen sie, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Die sind schon fit, die wissen darum. Sie wissen schon, Sanballat kommt gewiss wieder. Sie sind nicht überrascht. Sie merken, okay, es kommt eine Allianz und sie stellen sich auch auf. Sie schlafen nicht. Sie fangen an zu wachen und zu beten und Wachen aufzustellen. Sagen, hey, seid wachsam. Seid geistlich wachsam. Der Feind wird sehr zornig. Wir gehen vorwärts. Seid wachsam. Und das Volk von Juda sagte, jetzt passiert eins. Diese Armeen kommen. In Vers 5 lesen wir, unsere Bedränger aber sagten sich, sie sollen es nicht erkennen und sie sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und dann das Werk zum Stillstand bringen. Der Feind sagt, wir ändern ein bisschen die Strategie. Wir kommen nicht von außen mit einer Armee, wir versuchen uns einzuschleichen in Gedanken, in Gefühlen, in Emotionen und von innen das Projekt zu sprengen. Gar nicht, dass jetzt einer hier ein Werkzeug des Feindes wird, sondern durch Entmutigung. Und dann lesen wir plötzlich in Vers 4, und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastenträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Ey, wir schaffen das nicht. Guck mal, dieses Team, was gerade ermutigt war, was gestärkt war, was um ihren Auftrag wusste, was ihre Hände gestärkt hat, was vorwärts gegangen ist. Der Feind merkt, von außen kommen wir nicht. Also versucht er von innen Entmutigung ins Herz hineinzugeben und Frust aufzubauen, sodass sie von innen sich denken, oh, wir packen das nicht. Von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden mögt, sie sind gegen uns. Dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit versucht reinzukommen. Und jetzt macht Nehemia was ganz Interessantes. Dieser letzte Punkt, das ist der Wichtige, den lasst uns mitnehmen für die nächsten Wochen. Nehemia stellt Wachen auf an den niedrigen Stellen, da, wo die Breschen noch nicht geschlossen sind, da, wo wir besonders verletzlich ist. Weiß jemand, wo er besonders anfällig ist? Kennt irgendjemand seinen Schwachpunkt, wo er merkt, wenn es auf der Ebene kommt, dann ist der Ofen aus. Stell an diese Stelle eine Wache hin. Stell genau an diesen Teil deiner Persönlichkeit. Sei da dreimal wachsam. Ich weiß genau, wenn dieses und jenes kommt, dann passiert das und das und das ermutigt mich dann unglaublich. Sei wachsam. Wie bitte? Entmutigt mich, genau. Sehr gut aufgepasst. Entmutigt mich. Stell genau an den niedrigen Stellen der Mauer eine Wache auf. Und dann sagt Nehemia Folgendes. Vers 8. Als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen, zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Nehemia, Entmutigung von innen haben wir, ein anderer Geist. Jetzt wird es deutlich und klar. Es geht bei dem, was wir tun, nicht nur um eine Vision und um einen Traum. Es geht nicht nur darum, dass du ein Projekt hast, du denkst, ach, es wäre schön, auf einem Hof zu leben, wo Pferde sind und wo wir was aufbauen, was Menschen frei macht, oder in die USA zu reisen oder nach Indien oder nach Malawi oder mit alleinerziehenden Mamas was zu machen oder ein schönes buntes Kindercafé oder ein schönes Business, was viel Geld abwirft, so was gut ist. Es ist nicht nur dieser Traum, diese Vision, die wir bauen, sondern plötzlich wird wirklich ein für alle Mal klar, wir kämpfen. Wir bauen ein geistiges Reich aus. Wir breiten Gottes Königreich aus. Nehmt diesen Punkt mit, das ist dieser letzte Punkt, dass wir den hören für die nächste Woche, für die nächsten Wochen und Monate. Wir bauen nicht nur, sondern wir müssen wirklich kämpfen. Wenn wir unseren Traum erfüllt sehen wollen, müssen wir kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen werden, werden wir nicht bauen können. Wenn wir nicht kämpfen, werden wir nichts bauen. Warum? Weil das, was wir bauen, nicht ein schöner menschlicher Traum ist, sondern es ist dieser Traum, dieser heilige Ruf von Gott, der sein übernatürliches, geistliches Reich ausbreitet. Sein geistliches Reich ist nicht von dieser Welt. Epheser sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Leute in Marzahn, die von Jesus nichts wissen. Wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Bollwerke in Menschen. Wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Wenn sein Reich sich ausbreitet, wenn ich versuche, Geld freizusetzen für Gottes Königreich, dann ist es nicht nur ein Traum, sondern ich versuche, in eine Sphäre hineinzudrängen, nämlich in die Wirtschaft mit Gottes Reich, mit seinen Prinzipien, um dort Geld zu erwirtschaften, was Gottes Reich zugefügt werden soll. Der Feind, der Horoniter, Sanballat, weiß ganz genau, dass dort ein geistiges Reich gebaut wird. Deswegen musst du kämpfen. Es ist nicht einfach ein Spaziergang, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Das ist das, was ich am Mittwoch an der Mitgliederversammlung gesagt habe. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und hier kommt die Strategie, die Nehemia entwickelt. Und es ist die Strategie, die wir als Kreative, die wir als Einzelne umarmen müssen. Bitte ganz kurz, ich weiß, wir sind am Ende einer langen Konferenz, aber nehmt diesen Punkt bitte mit, dass ihr den wirklich habt, dass wir so leben können, die Wochen und Monate, die vor uns liegen. Vers 10 oder Vers 9. Es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hat. Jetzt, es ist dieser Punkt, uns ist es bekannt geworden. Hey, wir haben gecheckt. Es ist nicht nur ein Traum, dem wir nachjagen. Es ist tatsächlich, dass wir sein herrliches, übernatürliches Reich ausbreiten in feindlichem Gebiet. Der Gott dieser Welt ist der Teufel. Wenn wir sein Reich ausbreiten, Gottes Reich, dann drängen wir ein finsteres Reich zurück. Das ist ein Kampfesgebiet. Wenn ich in Indien eine Waisenkinderarbeit aufbaue, dann dränge ich Finsternis zurück. Jetzt hat der Feind erkannt, dass wir verstanden haben, es ist nicht nur ein Spaziergang, es ist tatsächlich ein geistlicher Kampf. Als wir das verstanden hatten, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Wir müssen verstehen, dass wir kämpfen müssen, damit wir bauen können. Diesen Punkt müssen wir verstehen. Wenn wir nicht verstehen, dass es ein geistlicher Kampf ist, haben wir die Hände nicht frei zum Bauen. Dann wirst du nicht bauen. Du wirst in einem kleinen Gefecht Tag für Tag in Dingen beschäftigt sein, die dich verhindern, das Eigentliche zu bauen. In dem Augenblick, wo wir verstanden haben, dass es ein Kampf ist, haben wir die Hände frei, um zu bauen. Wir konnten jeder zurückkehren an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an. Es soll ab heute geschehen, wirklich ab dem 3. April für uns, es soll geschehen von diesem Tag an. Die eine Hälfte meine jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute, und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet. So bauten sie. Das ist genau der Punkt. Sie machen beides. Sie bauen und sie kämpfen. Sie haben in der einen Hand die Kelle, um Mörtel aufzutragen, und in der anderen Hand haben sie das Schwert, wenn der Feind kommt. Und genau das machen wir als Gemeinde. Wir richten Gebet weiter auf in allem, was wir tun für diese Konferenz. Wir haben sie im Gebet getragen. Man sieht, es hat einen Durchbruch. Man merkt, Gott, es ist wirklich im Geist. Wir bauen, wir planen, aber wir kämpfen im Geist. Wir werden starten dieses Jahr richtig evangelistisch, wir werden richtig Ergebnisse sehen, mehr dazu in den nächsten Wochen, aber wir werden beten. Wir werden nicht ohne Gebet und geistlichen Kampf rausgehen, aber dieses Jahr ernten wir, das garantiere ich euch. Wir werden dieses Jahr ernten, wir werden Ergebnisse sehen. Und das ist, Amen. Aber wir werden nicht nur bauen, wir werden beten zur gleichen Zeit. Wir werden nicht nur arbeiten, wir werden kämpfen im Geist. Als einzelne Personen, dass wir in unserem eigenen Leben bauen und beten, das gilt für dich. Nächste Woche, bau und kämpf, bau und sei wachsam, bau und stärke dich im Herrn, aber auch als ganze Gemeinde. Werden Einzelne rausziehen, werden andere beten. Werden Einzelne vorwärts gehen, werden die anderen im Geist abdecken. Und das Schöne haben wir gestern bei David gehört. Die, die gebetet haben, die bei der Verpflegung geblieben sind, haben genau den gleichen Lohn bekommen, wie die, die rausgegangen sind zur Schlacht. Das ist die Verheißung. Es gibt hier keinen wichtiger oder unwichtiger, sondern alle bekommen die ganze Last. Und jetzt der letzte Punkt. Vers 12. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen, zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Das Werk ist groß. Freunde, das, was wir bauen, ist groß. Das Werk, was Gott mit uns baut, ist groß. Warte, ich brauche volle Aufmerksamkeit. Das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut. Jeder weit ab von seinen Brüdern. Guck mal, morgen früh, die ganze Woche, sind wir auf der Mauer unterschiedlich verteilt. Du baust hier, er baut da. Der nächste baut hier, der nächste ist dort. Wir sind verstreut. Das Werk ist weitläufig. Und es wird immer weitläufiger werden. Jetzt sind wir noch alle in Berlin. Bald haben wir Leute in Malawi. Der nächste wird dort sein, der nächste dort. Wir werden verschiedenste Bereiche haben. Überall werden die Leute sein und arbeiten. Wir sind weitläufig verstreut. Es braucht die Ortsgemeinde. Es braucht den gemeinsamen Kern. Wir werden breit aufgestellt sein. Und neben der Leitung, in diesem Kontext Nehemia, und ich meine es ganz konkret, wir haben eine Gemeindeleitung, wir haben eine Autorität in der Gemeinde, die zuständig ist, auch Dinge im Geist zu sehen. Leute, die über Gebet gestellt sind, ganz konkret zum Beispiel Miri. Miri steht oft nachts auf und betet und sieht, empfängt Dinge von Gott für die ganze Gemeinde, wirklich wie eine Wächterin, die sieht, was kommt und was wichtig ist. Und jetzt heißt es in Vers 14, an den Ort, wohin ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Wir müssen hören, wenn eine E-Mail rumkommt und es heißt, betet für Schutz dafür. Betet, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt. Dass wir nicht sagen, ach, noch eine E-Mail löschen in den Papierkorb. Sondern dass wir dieses Ding öffnen, dass du die PDF öffnest, dass du sie ausdruckst, dass du sie dir hinhängst. Und wenn du diesen Gebetsbrief als Beispiel bekommst und wenn du ihn bekommen möchtest und sagst, ich möchte mitbeten, gib Miri Bescheid, dann bekommst du ihn auch. Einige sind in dieser Liste mit drin. Wenn du merkst, möchtest mitbeten, sag Miri Bescheid. Aber wenn der Schall des Horns kommt, dann lasst uns sammeln und beten, was der Herr sagt, damit der Schutz und der Durchbruch Gottes wirklich zustande kommt. Ich beende es mit diesen Versen einfach zum Wirken, weil sie so schön sind. So arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanze bereit vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervortraten. So soll es sein, von morgens bis abends. Gott wird in unserer Mitte 24 Stunden Gebet aufrichten. Das ist genau das Konzept. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang werden wir die Waffe in der Hand haben. Zu derselben Zeit sagte ich zu dem Volk, jeder soll mit seinen Helfern die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Werk. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Freunde, wir können das Schwert nicht ablegen. Nicht im Urlaub und nicht bei Nacht. Es ist einfach so. Jedes Mal, wenn Miri und ich in Urlaub gefahren sind und gedacht haben, jetzt fahren wir mal in Urlaub und lassen all das Geistliche für eine Zeit hinter uns, das floppt total. Wenn du nicht wachsam bist im Urlaub, im Geist stehst, dann wird der Urlaub die Katastrophe in der Regel. Vielleicht hast du es anders erlebt. Wir erleben das ganz oft, dass wir gerade im Urlaub, das ist zum Beispiel, wo unsere Mauer niedrig ist. Ich weiß, wenn wir in Urlaub fahren, bete ich davor schon und sage, dieser Urlaub wird gut. Und ich weiß genau, dass ich da extrem wachsam bin. Und seitdem sind sie herrlich und sehr erfüllend. Zieht eure Kleider nicht aus. Das ist nur geistlich gemeint. Ihr Ehepaare, zieht sie bitte aus. Aber gut. Wenn ihr den Schall hört, kämpft. Wir stehen gemeinsam und wir werden weitläufig arbeiten und unser Gott wird für uns kämpfen. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, das Gebeten und dann gibt's Spaghetti Bolognese à la Ronny. Herr, wir preisen dich über dieser Konferenz, über diesen Tagen. Herr, du bist alle Ehre wert. Du hast Dinge gemacht, die so tief, so kostbar, so herrlich sind. Wir spüren, es kommt eine neue Zeit. Herr, der Geist des Planens brütet auf uns. Wir skizzieren, wir malen, wir zeichnen. Wir schauen genau, was du in unser Herz legst. Wir präzisieren die Dinge, wir formulieren, wir konkretisieren. Aber wir sagen, der Geist des Bauens steht vor der Tür. Und wir sagen, die Bagger rollen bald an, die Erde wird aufgerissen, die Fundamente werden gegossen. Und dieser Geist des Bauens ist ein anderer Geist wie der Geist des Planens. Wir sagen, Herr, so wie wir gestern Dinge empfangen haben aus Glauben, lass uns mal so die Hände ausstrecken. Sagen wir, Herr, wir empfangen diesen Geist des Bauens, diesen Geist der Kraft, diesen Geist der Entschiedenheit, diesen Geist, der in einer Hand die Kelle hält und in der anderen das Schwert, die hier bauen und hier kämpfen. Die genau um diese Sache wissen. Die wissen, das ist nicht extrem, sondern das ist überlebenswichtig. Wenn wir die Dinge sehen wollen, dann müssen wir die Realität ergreifen, dass wir nicht im Garten Eden sind, sondern dass wir auf einem Planeten sind, wo der Gott dieser Welt nicht will, dass dein Reich sich ausbreitet. Unser Gott ist stärker und mächtiger und er wird für uns kämpfen und dein Reich breitet sich aus. Wenn wir uns dem Kampf stellen, wird dein Reich triumphieren. Aber wir müssen uns dem Kampf stellen. Wir müssen bauen und kämpfen. Und ich bete, dass ein Geist, wirklich ein militanter Geist in dieser Form auf uns kommt, der uns ergreift mit einer Entschiedenheit, mit einem Feuer. Und ich danke dir, dass es bei dir vorbeigeht, dass wir in so einer Sanftmut sind wie heute in deiner Betungszeit, wo wir vor dir säuseln über Liebe und Honig triefend irgendwie dastehen und gleichzeitig wie Feuer, mit Augen voll Feuer vorwärts gehen, Felsen zerschmettern und Land einnehmen. Ich danke dir, dass es in dir kein Widerspruch ist, dass wir zutiefst sanft und gütig und einladend sein können und gleichzeitig scharf wie ein zweischneidiges Schwert, entschieden und voller Power. Wir sagen, Herr, uns geschehe nach deinem Willen. Versiegle all die Worte. Lass dein Willen geschehen. Lass uns den Schall des Hornes hören. Wirklich, lass uns hören, wenn du uns rufst. Lass uns als ein Mann zusammenstehen an den Sonntagmorgen. Denn Freunde, Sonntagmorgens ist nicht nur gemütlich. Unsere Sonntagsgottesdienste sind nicht, dass wir berieselt werden mit der Gießkanne. Unsere Sonntagsmorgensgottesdienste ist Kampf in einer Region, wo Gott noch nicht da ist. Es wird total entspannend sein, aber wir müssen verstehen, dass der Gottesdienst am Sonntag eins von den Toren ist, durch das Gott Menschen retten möchte. Wenn wir da hineinspazieren und es nicht wahrnehmen, die geistliche Komponente, dann können wir dort nichts reißen. Und Herr, es ist gut, dass wir empfangen dort, das war bisher, aber es kommt wirklich, dass jetzt eine zweite Komponente dazu kommt. Der Sonntagmorgen ist da, dass wir empfangen, aber auch, dass wir Land einnehmen. Es soll wirklich ein Tor werden, durch das Menschen gerettet werden, wo Finsternis zurückgedrängt wird. Ich bete, Herr, dass du uns daran erinnerst, am Samstagabend und vor allem, wenn sonntags früh um 8 der Wecker schellt, dass wir wissen, hey, es ist nicht nur gemütlich, vielleicht ist es gar nicht gemütlich heute Morgen, aber ich gehe, weil dein Reich breitet sich aus und ich bin bereit, Sonntag früh dafür einzustehen, dass dieses Reich sich ausbreitet. Ich danke dir, Herr, dass du das wirkst in unserer Mitte. Herr, segne auch den Verlauf des Tages. Bau noch weiter, uns auch als Familie, Freunde fürs Leben. Dass wir einfach eine große Vision haben, die über viele Jahre geht. Dass wir, wenn du nicht Einzelne hier wegrufst, wirklich zu anderen Stellen rufst, dass wir wissen, dass wir hier für 10, 20, 30, 50, bis du zurückkommst, Jahre bauen. Etwas, was Bestand hat, was unsere Kinder sehen werden und was wirklich nicht eine Eintagsfliege ist. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Das beten wir in deinem Namen. Amen.